möchte heute Morgen mit euch einen Bibeltext aus dem Alten Testament so ein bisschen betrachten. Und der steht im 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Und dort heißt es: Und eine Frau und eine Frau der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubige gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu, die brachte ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Ich würde fast schätzen, dass viele von uns die Geschichte schon mal gehört haben. Bei mir sind für mich sind drei Schwerpunkte, die mir wichtig geworden sind in diesem Text. Und mit dem ersten Punkt, da schließe ich so ein bisschen an Aisches Predigt von vor 2 Wochen an. Es wird sich nicht alles wiederholen, aber vielleicht kommt das eine oder andere nochmal, dann ist es so. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist: Gott gibt uns nicht, was wir verdienen. Wir begegnen ja hier einer Frau in Not. Sie macht das Richtige. Mit ihrer Not geht sie zu den Propheten und auch damit auch zu Gott, weil sie sagt: Hilfe, ich weiß nicht weiter. Und es ist doch oft so, dass es leicht ist, wenn wir in Not kommen, es leicht zu beten. Da wissen wir, wo Gott ist, dann rennen wir schnell hin und erwarten, dass er da jetzt alles regelt. Aber was mir so aufgefallen ist oder was ich gedacht habe, ist, ich stelle jetzt eine These auf, die vielleicht euch ein bisschen überrascht, aber ich behaupte einfach mal jetzt ganz frech, dass diese Frau ein bisschen selber schuld dran an ihrer Situation ist. Also ich behaupte jetzt nicht, dass sie daran schuld ist, dass ihr Mann gestorben ist. So weit gehe ich nicht. Aber was mir aufgefallen ist, ein Gläubiger, der taucht auch nur da auf, wo Schuld ist. Wenn keine Schulden ist, wird auch kein Gläubiger kommen und sagen: Ey, gib mir mein Geld zurück. Also ist vorher was gelaufen, wo man gesagt hat: Okay, aus verschiedenen Gründen hat man sich Geld geliehen. Und ich werde jetzt keine Predigt über Finanzen machen und sagen, wie schlimm, man darf sich kein Geld leihen. Darum geht es mir nicht. Auch wenn man so eine kleine Klammer in der heutigen Gesellschaft vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken sollte, wie damit umgeht. Heutzutage ist ja alles, nimm heute, bezahl in 3 Monaten, ist alles egal. Und das sind schon viele Fallen, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Die Sache ist, dass der Gläubige, der da kommt, der hat auch noch das Recht auf seine Seite. Der ist jetzt kein Unmensch, sondern zu dieser Zeit, er hatte wirklich das Recht zu sagen: Okay, wenn du mir das Geld nicht geben kannst, dann darf ich deine Söhne nehmen und dann sollen sie für mich arbeiten, bis deine Schuld bezahlt ist. Also er war jetzt nicht so ein gemeiner Typ, der kommt und sagt: Ah, wie kann ich jetzt bloß... Nein, er war im Recht. Er hatte das Recht auf seiner Seite. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und habe einfach gedacht, wie gut es ist, dass Gott uns nicht das gibt, was wir verdienen. Wenn wir mit unserem Schuld zu Gott kommen, dann reagiert er nicht mit Ablehnung. Ach, ist auf dein Problem, zieh mal zu, wie du damit fertig geworden werden kannst. Du hast es selber eingebrockt, dann klär das auch selber. Er sagt auch nicht, irgendwie reagiert er nicht mit Vorwürfen und sagt: Oh, wie konntest du auch nur so dumm sein? Das ist doch klar, dass das nicht laufen kann. Und so dieses Ablehnende und Vorwürfe macht er auch nicht. Oder die Belehrung und sagt: Ach, das hätte ich dir doch vorher schon sagen können. Wusste man doch, dass es so gehen muss. Nein, Gott reagiert so nicht. Ich finde das echt so schön zu wissen. Ich finde auch im Lobpreiszeit, das ist immer wieder da durchgeklungen, dass Gott ja, dass Gott Schuld vergibt, dass wir Freiheit haben, zu Gott zu kommen. Das fand ich echt schön heute Morgen. Und wir wissen, wir können wirklich wissen, was wir von ihm erwarten können. Gott ist jetzt nicht jemand, der heute so sagt und morgen irgendwie anders, sondern wir wissen, wie Gott ist. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Schon, also, er hat es vorher schon, er hat alles gewusst, was kommen wird, er wusste, was wir alles verbocken, aber er hat vorher schon für die Lösung gesorgt. Und warum tut er denn sowas? Ich glaube, das ist einfach sein Charakter. In einer anderen Stelle, in Micha 7, Vers 8 heißt es, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Und ich liebe diesen Ausdruck so sehr, der Lust an der Gnade hat. Gott hat nicht, ist nicht so ein Gott, der da oben sitzt und einfach nur darauf wartet, ah, wo haben die einen Fehler gemacht? Jetzt endlich kann ich was machen hier. Oh, Strafe, ja. Manchmal haben wir doch dieses Bild von Gott, oh, Hilfe, wenn ich einen Fehler mache, Gott bestraft und Gott macht nieder. Aber so ist Gott nicht. Gott ist jemand, der Lust an Gnade hat. Er gibt uns Grenzen. Es gibt Grenzen, die gut ist, dass man die nicht übertritt. Definitiv. Und Gott sagt nicht, alles ist egal, mach was du willst und dann kommst du wieder zu mir und alles ist in Ordnung. Darum geht es auch nicht. Aber er gibt uns nicht Grenzen, damit es uns schwer, das Leben schwer werden soll oder irgendwie so dieses Einengen oder uns gemein zu sein, sondern Gott setzt Grenzen, damit es uns gut geht. Und Gott weiß, da hatte die Aisha auch drüber gesprochen, Gott weiß genau, was gut für uns ist. Und die Situation im Garten Eden, er wusste ganz genau, was ist gut, von welche Bäume er ist und was ist nicht gut für euch. Die einzige Bedingung, die ich eigentlich so für Gottes Gnade sehe, das ist, dass ich ehrlich vor ihm bin. Als Mensch will man ja auch oft sagen so, ach, ich war's nicht. Ne? Ich meine, auch das sehen wir da in dem Sündenfall, wo Gott sagt, wo bist du, was ist passiert? Der erste ist, der Mann sagt, die Frau war's. Und die Frau sagt, die Schlange war's. Man will einfach diese Schuld, nein, ich doch nicht, ich kann doch nichts dafür. Das war der andere, der ist dran schuld. Und ja, tut mir leid, ich konnte nichts dafür, aber ist ein paar so, ne? Es ist so leicht, an anderen zu suchen zu wollen, wo man sagen kann, oh, daran liegt's, nicht doch an mir, nein, nein. Aber die Frau, die macht das in dieser Geschichte nicht. Die hätte ja auch hinkommen können und sagen, ach Elisa, also es ist jetzt so schlimm. Weißt du was, mein Mann ist gestorben. Und bevor er gestorben ist, dann ist er hingegangen. Ich hatte nichts damit zu tun. Er ist hingegangen, hat sich Geld geliehen, weil er dies und das machen wollte. Und jetzt muss ich das alles ausbrocken. Das alles muss ich jetzt klären und ich weiß nicht wohin. Das macht sie nicht. Also wir wissen ja da nicht, wie es gelaufen ist und wie sehr sie da jetzt wirklich beteiligt dran war oder nicht. Aber jedenfalls, sie sagt nichts von diesem, so dieses... Er ist jetzt schuld und jetzt weiß ich nicht weiter. Sie kommt einfach hin und sagt, so ist es. Und ich denke da, das Schlimmste, was wir tun können, wenn Sünde und Schuld im Spiel ist, ist, dass wir versuchen, es zu verstecken. Auf jemand anderen abzuwälzen, ist eine Möglichkeit, die man hat, aber dann einfach zu sagen, nee, ich nehme es nicht wahr. Nein, nein, ich bin doch nicht schuldig. Das versuchen zu verstecken und irgendwie geheim zu halten und sagen, soll keiner erfahren, nee, gebe ich nicht zu, will ich nicht, habe ich nichts mit zu tun oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was man tun kann, wenn Schuld da ist. Es gibt ja auch Momente, wo man merkt, man fühlt sich schuldig, obwohl eigentlich nichts ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl habe ich öfter, so dieses, ach, schon wieder nicht gemacht oder dies oder jenes, dass man so falsche Schuldgefühle habe, sage ich mal. Die dürfen wir einfach abweisen und sagen, nein, das stimmt so nicht. Ich merke das immer wieder und einfach dazu lernen, was für ein Handschrift trägt das. Sind das Schuldgefühle, die mich einfach nur niedermachen und fertig machen, ohne dass ich es packen kann, dass ich sagen kann, jo, das ist der Punkt, da weiß ich, da liege ich falsch. Oder sind so irgendwie so ganz nebulöse Dinge, ja, man müsste ja eigentlich mehr und ich habe nicht genug und so. Und ich merke, wenn solche, diese komischen Schuldgefühle, die ich nicht packen kann, dann merke ich ganz oft, dass es der Feind ist, der mich einfach klein halten will und sagen, weil wenn ich mich schuldig fühle, dann denke ich, damit jetzt zu Gott gehen, ich weiß es nicht, ach, schon wieder, und das ist peinlich und ich will das nicht. Und wie kann er mir das wirklich nochmal verzeihen? Auch wenn ich es weiß, auch wenn ich es immer wieder lese, aber glaube ich es wirklich? So eine Sache. Aber dieses, wenn ich wirklich einen Punkt habe und also ich merke immer mehr und mehr, wenn Gott seinen Finger auf Sachen legt, die nicht in Ordnung sind, dann kommt man auch nicht so schnell davon weg. Es ist nicht so, dass er mich niedermacht mit dem Hammer und sagt, puff, weg mit dir. Aber das sind Sachen, die arbeiten und man merkt, oh, da ist Schuld da und das ist nicht gut. Und wie gesagt, dann zu sagen, ich gestehe das nicht ein, nein, will ich nicht, es könnte ein sehr, sehr großes Problem sein. Der David, da kann in der Bibel wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied davon singen. Psalm 32, Vers 3, da sagt er, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Kein schöner Zustand, ne? Wichtig ist mir zu sagen, das ist jetzt kein Beleg dafür, dass wenn es mir schlecht geht, ist automatisch Sünde im Spiel. Dann habe ich Schuld und deswegen geht es mir schlecht. Deswegen nicht. So können wir das nicht umdrehen. Aber es kann eine Folge davon werden, wenn ich sage, nein, ich will mich diesen Punkt nicht aussetzen. Ich will mich nicht mit meiner Schuld auseinandersetzen. Und ich verstecke es und ich verberge es und ich verschweige es und es darf nicht sein, es soll nicht sein. Es kann sein, dass es einem damit echt nicht gut geht. Und da finde ich, ist Gott echt so gut. Dieses, wenn wir etwas haben, was uns bedrücken, das sollten wir uns doch echt nicht lange damit herumquälen. Sondern der Weg zu Gott ist ja wirklich offen. Der Weg ist frei. Und er hat ein Angebot gemacht, das einfach für alle Zeit bestehen bleibt. Und das heißt, wieder einen kurzen Bibelvers aus 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er macht da keinen Unterschied. Es gibt da einfach kein, das werde ich vergeben, das vielleicht oder das nicht. Nein, Gott sagt, wenn du kommst, wenn du mir deine Sünde bekennst, wenn du einfach das vor mir offen machst, wenn du es mir hinlegst, dann ist er treu und gerecht. Und wir wissen genau, was er vorhat. Er vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn ich darüber nachdenke, merke ich, aber das begeistert mich, dass Gott uns einfach nicht gibt, was wir eigentlich verdienen. Und dann, als ich so darüber nachgedacht habe, kam ein großes Aber. Was ist, wenn ich alles richtig mache? Ich weiß, dass Gott mir nicht gibt, was ich verdiene. Ich weiß, ich habe Schuld. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Da liebe ich es, dass Gott mir nicht gibt, was ich verdiene. Aber was ist denn in der Zeit, wo ich merke, wo ich das Empfinden habe, ich mache ja alles richtig. Ich nehme mir Zeit für Gott. Ich lese die Bibel und ich mache alle diese gute Dinge, die man als Christ ja auch so tut. Ne? Was ist dann? Erwarte ich dann nicht manchmal, dass Gott mir gibt, was ich verdiene? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es erwischt. Und wo ich dann merke, so dieses Jahr, manchmal denke ich das tatsächlich. Gott, ich habe doch alles richtig gemacht. Womit habe ich das denn jetzt verdient? Diesen Spruch, den hören wir immer wieder. So, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme da sind. Ja, womit habe ich das denn jetzt verdient? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ja. Aber auch, glaube ich, da muss man einfach feststellen, Gott gibt uns nicht das, was wir verdienen. Bei Gott können wir uns nichts verdienen. Es gibt einfach nichts, was ich tun kann, dass Gott mich mehr liebt. Also für mich ist es manchmal, und nicht nur manchmal, es ist doch so, dass ich denke, ja, ich muss alles richtig machen, damit Gott zufrieden mit mir ist und dass er ja, wirklich das gibt, was ich brauche und so. Aber so ist Gott nicht. Ich kann einfach nichts machen, damit Gott mich mehr liebt. Nichts. Ich kann mich so sehr anstrengen, wie ich will, aber das ändert nichts daran, wie sehr er mich liebt. Ich
kann Dinge tun, worüber Gott sich freut. Ja, ich kann sein Herz erfreuen, definitiv. Und wenn ich mich nach einem Leben ausstrecke, wo ich sage, Gott, du sollst im Zentrum sein und ich möchte nach deinem Maßstaben leben, ich glaube definitiv und ich bin überzeugt, Gott freut sich darüber und er möchte das, er wünscht sich das. Ja, aber es ist nichts, dass ich seine Liebe verdiene damit. Weil wenn es so wäre, dann wäre es ganz schön schlecht um uns gestellt. Ich habe es immer wieder so ein bisschen erwähnt hier. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich glaube, meine Eltern haben es auch gut gemeint, alles so, die haben ihr Bestes gegeben und trotzdem ist da vieles rübergekommen bei mir als Kind, dass ich muss schon brav sein, ich muss schon gut sein und sonst ist Gott echt, echt böse und traurig und alles Mögliche. Und da hat sich so ein bisschen in meinem Denken irgendwie mehr oder weniger unbewusst festgesetzt, ich muss mich benehmen, ich muss es schaffen, damit Gott mich annimmt. Aber das stimmt definitiv nicht. Ich kann seine Vergebung nicht verdienen, aber ich kann seine Liebe auch nicht verdienen. Es gibt einfach nichts, was ich bei Gott verdienen kann. Er gibt uns nicht das, was wir verdient hätten. Der zweite Punkt, den mir hier auffällt, ist, dass die Lösung auf unsere Probleme nicht immer nur so direkt vom Himmel fällt. Oft wünschen wir uns das, ne? Ich habe ein Problem, ich bete einmal und Gott, bitte löse mein Problem. Klär das und ich habe nichts damit zu tun. Ich finde das auch, das wäre ein schönes Leben. Leider erlebe ich das nicht immer so. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, Gott hat sich entschieden, aus irgendeinem unergründlichen Hintergrund, er hat sich entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Manchmal denke ich, Gott, du bist doch so groß, mach das doch direkt selber. Mach doch einfach. Ne? Leute, dass Leute dich kennenlernen, dass Leute sich bekehren, dass alles hier auf der Erde gut wird. Gott ist allmächtig, Gott könnte so viel mehr, kann so viel mehr tun, als wir es heute sehen. Aber er macht das nicht einfach so. Er hat sich einfach entschlossen und entschieden, ich möchte das mit euch zusammentun. Er nimmt uns mit hinein in dem, was er vorhat. Elisa fragt hier die Frau, wenn sie kommt, ja, was hast du denn zu Hause? Und sie erstmal, nix. Und ich glaube, also das sehen wir immer wieder auch in der Bibel, dass Gott einfach in der Lage ist, aus dem, was wir als wenig empfinden, einfach vieles Großes zu machen. Man sieht es bei der Schöpfung, Gott spricht, sei Licht und es wurde Licht. Und das war vorher nichts, das war nichts da. Und nur ein Wort von Gott, das reicht aus, um das, was alles entsteht. Und wenn man wirklich in die Schöpfung hineinguckt und sich das alles betrachtet, was hat er denn nicht alles gemacht? Ne? Das ist nicht nur so ein bisschen, nein, auch Tiere und Pflanzen und was weiß ich nicht. Die Leute, die sich auskennen, manchmal, wenn man so Berichte hört, wie bis ins kleinste Detail und alles Mögliche, das ist ja echt erstaunlich. Und das hat Gott geschaffen, nur durch ein Wort. Also er kann da wirklich, wirklich viel Großes machen. Und Gott möchte auch aus dem, was wir haben, Großes machen. Klassische Beispiel ist ja zum Beispiel hier Speisung der 5000 im Neuen Testament. Aber ich habe hier so im gleichen Kapitel habe ich gesehen, Gott hat es auch schon im Alten Testament so dieses Verfahren angewendet. Das steht jetzt in Vers 42 zum Beispiel, das wollte ich hier vorlesen. Aber ein Mann von Baal, Shalisha, kam und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrote, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Sack. Er aber sprach, gib es den Leuten, dass sie essen. Und sein Diener sprach, wie kann ich das 100 Männer vorsetzen? Er aber sprach, gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor und sie aßen und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Schon mal einen kleinen, ich wusste gar nicht, also es war mir nicht wirklich bewusst, dass es schon im Alten Testament Gott das Brot vermehrt hat. Ich dachte, das wäre sowas was Neues im Neuen Testament, aber nein, tatsächlich, Gott hat es schon vorher gemacht. Gott kann einfach aus dem, was wenig ist, wenn wir ihm das zur Verfügung stellen, kann er was Großes machen. Und da ist meine Frage, sehen wir das, was Gott uns gegeben hat? Oder sagen wir so wie die Frau, also nö, ich habe nichts. Ja, ein bisschen Öl ist da zwar, aber Das ist ja kaum die Rede wert, das lohnt sich ja gar nicht, dass ich es erwähne. Oder glaube ich, dass Gott wirklich daraus was machen kann, wenn ich es ihm zur Verfügung stelle? Und da möchte ich schon so einen kleinen Werbeblock einschalten. Wir haben ja jetzt hier auch die Mitarbeiterseminare hier in der Gemeinde. Ich finde das echt auch toll. Ich meine, mein Hauptzweig hier in der Gemeinde ist ja den Kindergottesdienst. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sowas von begeistert, wie viele Kindermitarbeiter wir hier haben. Super. Und ich bin so dankbar. Und das macht es mir echt leicht, auch zu sagen, ja, ich trage Verantwortung für diesen Zweig. Ich habe im letzten Jahr, wir haben angefangen, auch Mitarbeitergespräche zu führen. Und dann habe ich erst Listen geführt, aufgeschrieben, wie viele Mitarbeiter da sind. Und dann, ich habe selber gestaunt, dass es so viele sind. Also ich finde, ein großes Lob von dieser Stelle auch an alle, die sich da einbringen. Und trotzdem glaube ich, das ist Platz für mehr. Und ich weiß ja nicht, gut, ich weiß von vielen, was sie alles machen und tun. Aber ich weiß nicht unbedingt, was Gott für dich geplant hat, wo er dich herausfordert und wo er sagt, du, das wird Zeit, dass du jetzt auch vielleicht was anderes machst, dass du dich ein bisschen mehr in der Gemeinde investierst oder woanders oder was auch immer. Das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Gott uns da auch ein bisschen auch herausfordern möchte und sagen, ja, sei mutig, ich möchte das gebrauchen, was du hast. Und wenn man selber sagt, ach, das ist doch nur ein bisschen, das ist nur ein bisschen Öl, ein anderer kann das besser, nee, das ist falsch. Ich glaube, wenn Gott dich berufen hat, was zu tun, da kann es einfach kein anderer besser. Da bin ich überzeugt von. Gut, die Frau, die hier in der Geschichte, die wird ja herausgefordert, etwas für ihr Wunder zu tun. Also, sie soll hingehen, sie soll zu ihrer Nachbarin gehen, sie soll sich Gefäße ausleihen und damit nach Hause gehen. So, ich frage mich, geht jetzt meine Fantasie wieder mit mir durch? Wenn ich es meinen Kindern erzählen würde, würde ich dir jetzt ein bisschen aufschmücken. Nein. Was hat die Frau denn wohl zu dieser Aufforderung gedacht? Also wirklich logisch ist es nicht. Ich weiß, ich habe zu Hause, ich habe keine Ahnung, wie viel dieses bisschen Öl war. Ich weiß, ich habe jedenfalls, sagen wir mal, ich habe so viel habe ich. Und jetzt soll ich losgehen und Gefäße holen bei meinen Nachbarn. Die erste Hürde für mich wäre, wenn ich so drüber nachdenke, was sage ich denn? Gehe ich einfach hin und frage so, kannst du mir ein Gefäß ausleihen und dann gehe ich wieder nach Hause? Oder lege ich meine Geschichte zurecht, wozu ich es brauche? Fragen die Nachbarn vielleicht, wozu ich es brauchen könnte? Also ich, ohne einfach groß neugierig zu sein, aber wenn jemand kommt und sagt, kannst du mir einen Eimer leihen, dann kann es sein, dass ich einfach ganz selbstverständlich frage, ach so, was hast du vor? Finde ich, ist es eine ganz harmlose, normale Frage, dass man einfach dann, ach so, was ist denn los, was willst du machen? Und ich weiß es nicht, ob diese Frau die gleiche Frage bekommen hat. Aber sie sollte zu alle ihren Nachbarinnen gehen und sie sollte sich Gefäße holen und sie sollte nicht zu wenige, nicht wenige. Und was ist denn so, wenn die Nachbarn vielleicht untereinander reden? Es ist ja gut, ich gehe zu einem, ich hole erstmal was da, dann gehe ich nach Hause und dann kriege ich der andere ja nicht mit, dass ich zu dem nächsten gehe. Aber vielleicht reden die Nachbarn untereinander. Was hat sie denn vor? Dann wird sie dann noch auf einmal zum Gespräch in der Nachbarschaft, weil sie Gottes Anweisungen folgt. War ja das peinlich? Ich weiß es nicht, da kann man jetzt nur mutmaßen. Jedenfalls, sie geht hin und holt. Und diese Frage auch noch, ich meine, Gott sagt da jetzt nicht, geh hin, hol die 10 Gefäße und dann ist gut. Geh hin, sammle Gefäße und nimm nicht wenige. Keine Ahnung, wie viele ist denn nicht wenige? Da ist jetzt irgendwie nicht so, Gott hat da nicht gesagt, so 10, mehr werde ich dir nicht geben. Er lässt es offen. Er sagt einfach, du sollst Gefäße holen, aber nicht wenige. Und ich merke da, also da wird der Glaube echt, echt beansprucht. Weil ich glaube, für mich wäre es echt eine Überforderung oder eine Höhe, überhaupt hinzugehen, überhaupt den ersten zu holen. Vielleicht hätte ich auch 2 geholt, ich weiß es nicht. Weil ich dann denke, das ist ja sowieso schon so verrückt, das ist schon viel zu viel, das kann ja gar nicht laufen, kann ja gar nicht funktionieren. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, da können wir uns selber auch einfach die Frage stellen, was hätte ich gemacht? Für wie viel hätte ich wirklich Glauben gehabt? Also wie gesagt, der Glaube wird da echt beansprucht. Und Wir sagen es ja oft und wir singen es ja oft auch, wenn wir hier zusammenkommen, auch Lobpreiszeit. Es gibt so viele Lieder, die darüber handeln, wie groß Gott ist. Amen, ist er. Wie viel er tun kann, ja, Amen, das kann er. Alles Mögliche. Definitiv, ich glaube es vom ganzen Herzen. Aber manchmal frage ich mich, glaube ich es nur Sonntagmorgen, wenn ich es singe? Oder glaube ich es auch Montagnachmittag, wenn irgendjemand mich auf der Arbeit geärgert oder was auch immer? Glaube ich, rechne ich dann damit, dass Gott auch dann wirklich das tun kann? Oder ist es etwas, was ich für den Sonntag mehr hineinpacke und wo ich denke, ja, Gott ist groß und Gott kann Großes tun, aber glaube ich, kommt das mit in meinen Alltag hinein? Gut, die Frau, wir kommen zurück zu der Frau, die folgt halt die Anweisungen. Und also es gibt so viele Geschichten in der Bibel, da wäre ich so gerne so Mäuschen dabei und hätte gesehen, wie sich das abgespielt hat. Weil ich einfach denke, das muss man doch eigentlich gesehen haben. Jedenfalls, die Frau fängt an. Ich weiß nicht, ob sie da groß drüber nachgedacht hat und argumentiert hat. Jedenfalls, wir lesen nur, dass sie es tatsächlich gemacht hat. Und ich weiß es nicht, ich stelle mir vor, ich habe hier mein Öl, hier habe ich ein neues Gefäß. Und wenn die Logik wieder da ins Spiel kommt, weiß ich, wenn ich aus diesem Gefäß Öl auskippe in diesen, wird auch ein bisschen was verloren gehen. Weil immer wieder dieses Umfüllen, ich kriege ja nie alles raus. Also so dieses, kann es nicht sein, dass ich sogar ein bisschen was dran verliere, wenn ich jetzt hier mache. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Frau erst beim ersten Gefäß denkt, ach du meine Güte, ich bin schon verrückt. Aber andererseits, glaube ich, hat sie auch nichts zu verlieren gehabt. Und sie fängt an. Ich schätze mal, dass es erstmal sehr zögerlich gewesen ist. Aber sie stellt fest, das Gefäß wird voll. Und ich habe mir die Augen so riesen vorstellen, wo sie denken, was geht denn hier ab? Und dann nimmt sie das nächste und merkt, da ist immer noch mehr Öl drin. Es geht weiter. Und dann kommt das nächste und ich glaube beim 6., 7., dann denke ich, juhu, ist das toll hier. Und wahrscheinlich am Rumtanzen und Jubeln und klasse und yes, das ist so gut. Ja, aber dann will sie irgendwann mal, ist sie so im Vater, ja, jetzt noch das nächste. Und dann sagt der Sohn, tut mir leid, ist jetzt keins mehr da. Und in dem Moment, erst dann endet das Öl. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt in dem Ganzen, dass Gott gibt über unsere Erwartungen. Gott liebt es einfach, uns zu beschenken. Die Frau, die kommt zu Elisa zurück, erzählt, was passiert ist. Und Elisa sagt, ja, dann geh hin, verkauf das Öl, dann kannst du deine Schulden bezahlen und von dem Rest könnt ihr leben. Also die Frau, die hat mehr bekommen, als worum sie gebeten hat. Ihr Anliegen war das, Hilfe, ich will nicht, dass meine Söhne jetzt hier weggenommen werden. Irgendwie, ich muss diese akute Situation beenden, muss es irgendwie da rauskommen, aber Gott gibt viel mehr. Er sagt, hier, du hast auch, sodass du dann in Zukunft auch davon leben kannst. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie so ein Wohlstandsevangelium predigen möchte, wo du sagst, ach, wir brauchen nur zu beten und Gott gibt uns alles im Überfluss und alles und wir haben nie Mangel und es ist immer alles da, was wir uns nur wünschen können. So glaube ich aber, dass Gott so viel mehr für uns hat und dass er uns immer wieder mehr geben möchte, als was wir brauchen, weil er liebt es einfach, uns zu beschenken. In Römer 8, Vers 32 heißt es auch, also Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat uns schon längst alles gegeben, was ja das Höchste, was man überhaupt geben kann. Es gibt ja nichts darüber. Wenn er uns das schon gegeben hat, warum sollte er uns auch nicht alles mit ihm schenken? Wie gesagt, es bedeutet jetzt nicht automatisch, ich glaube an Gott, ich bete und ich habe keine Schwierigkeiten mehr und alles läuft einfach nur gut und jeden Tag ist Sonnenschein und ich schwebe nur durch die Gegend und ach, wie herrlich ist das. Und ich kann auch nicht immer sagen, warum passiert das denn nicht? Was sind die Gründe, dass wir auf Sachen warten müssen und dass es Schwierigkeiten gibt? Und da habe ich auch meine eigenen Punkte, wo ich merke, so dieses, da bin ich immer noch mit Gott am Ringen und erwarten, dass er gerade da eingreift. Und da sehe ich es vielleicht noch nicht. Aber Auch wenn wir nicht wirklich so hundertprozentig sofort sagen können, woran es liegt, warum es dauert, so können wir sagen, es liegt definitiv nicht daran, dass Gott es uns nicht geben möchte. Dass Gott irgendwie so, ach, kein Bock, ich behalte es lieber für mich oder was auch immer. Gott möchte uns beschenken. Und das ist einfach so sein Grundcharakter, das ist dieses, er will uns Gutes tun. Und es gilt dann auch in den Zeiten, wo man merkt, ich komme da nicht wirklich durch, da einfach festzuhalten und zu wissen, ja, Gott ist trotzdem gut, das hat sich nichts daran geändert, er ist gut und er bleibt gut und er will das Beste für mich. Manchmal stehen wir uns da manchmal leider vielleicht dann selber ein bisschen im Weg und denken, ah, Gott mag mich nicht mehr oder Gott ist mit dem und dem nicht zufrieden. Ja. Eine letzte Frage, die bei mir hier jetzt aufkommt beim Text ist, hätte Gott denn wohl mehr gegeben, wenn die Frau noch mehr Gefäße geholt hätte? Also, ich denke ja. Ich gehe einfach stark davon aus, dass Gott nicht gesagt hätte, oh nee, so viel kann ich nicht geben. Ne? Jetzt hast du mich echt überfordert, das geht nicht. Nein, ich bin überzeugt, dass wenn die Frau mehr Gefäße geholt hätte, wäre es noch mehr Öl da gewesen. Und das führt mich dann auch wieder zu einer Frage für mich, wo begrenze ich vielleicht Gott in dem, was er für mich tun will oder das, was er vorhat? Wo setzt mein Glaube vielleicht zu enge Grenzen? Wo denke ich, ach nee, das kann er nicht oder das tut er nicht? Gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich merke, da lasse ich es einfach nicht zu, dass er da größer handelt? Und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass keiner von uns Gott einschränken möchte. Und ich möchte heute Morgen auch kein schlechtes Gewissen machen, so diese, oh, wir sind so schlecht und hätten wir bloß mehr gemacht. Nein, ich merke einfach so dieses, ich wünsche mir einfach so, dass meine Erwartungen an das, was Gott tut, dass sie einfach größer werden. Wir können und wir sollten auch unseren Teil tun, zu dem, was wenn Gott was gesagt hat. Wie gesagt, die Frau, die war aufgefordert, da auch das alles praktisch umzusetzen. Sich nicht einfach nur darauf ausruhen, ach Gott, wird das schon machen und ich brauche nichts machen, das glaube ich ist nicht richtig. Aber trotzdem ist Gott derjenige, der das Wunder tut. Er macht immer noch den größten Part. Wir dürfen uns zur Verfügung stellen, wir dürfen einfach das machen, wo wir das Gefühl haben oder empfinden oder das von ihm gehört haben, was er von uns erwartet. Aber letztendlich, das Wunder wird Gott selber tun. Und ich frage mich da so ein bisschen, sind wir bereit, uns da mehr herausfordern zu lassen und einfach zu sagen, ja, ich will noch mehr. Ich bin jetzt nicht zufrieden, ich habe jetzt hier 10 Gefäße vollgekriegt, ist super und ich lehne mich zurück. Oder habe ich diese Erwartung, dass Gott einfach mehr tun kann. Eine Bibelstelle jetzt noch zum Schluss, Epheser 3, Vers 20 und 21. Da heißt es, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeiten. Amen, genau. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Ich bin Gott da echt so dankbar, dass er wirklich über meine Maßen, über meine Grenzen dann auch mehr geben kann. Und trotzdem merke ich immer wieder, Gott respektiert auch meine Grenzen. Wenn ich sage, nee, mehr als hierhin will ich nicht, das ist eine Grenze, was Gott respektiert. Aber ich kann auch sagen, Gott, ich möchte mehr. Ich möchte einfach von dir noch mehr empfangen. Und da glaube ich, möchte Gott uns echt überraschen mit dem, was er uns geben kann. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es einfach so, ich merke, jo, da gibt es echt Luft nach oben. Ich möchte Gott nicht eingrenzen, ich möchte ihn nicht beschränken. Ich wünsche mir einfach so, dass er viel, viel mehr tun kann. Und ja, ich wünsche mir auch auf die Herausforderungen, die wir begegnen, da wo Gott uns vielleicht auch Sachen sagt, dass wir Sachen machen sollen, dass wir da auch mutig sind und das auch wirklich ja, uns trauen, das auch tun. Auch wenn es manchmal auch verrückt klingen kann. Also wie gesagt, logisch finde ich die Geschichte jetzt nicht wirklich, was die Frau tun sollte. Da hört es bei mir schon auf. Also ich weiß es nicht. Aber bin ich trotzdem bereit, einfach das zu tun, damit Gott mehr geben kann? Was es bedeuten wird, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das wird für jeden Einzelnen, das wird Gott schon klar machen. Aber Gott hat einfach so viel mehr für uns vorbereitet. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht schlechtes Gewissen, wir sind ganz schlecht, weil wir es nicht bekommen haben. Nein, ich möchte einfach mal Appetit machen. Gott hat so viel mehr und ich wünsche einfach so viel mehr davon zu sehen. So, und ich möchte jetzt einfach zum Schluss beten. Herr, ich möchte dir dafür danken, dass du gut bist. Ich möchte dir dafür danken, dass du uns nicht gibst, was wir verdienen. Dass du nicht darauf guckst, wo wir Fehler gemacht haben und einfach nur darauf wartest, uns heimzuzahlen. Nein, du bist ein Gott, der einfach Lust an Gnade hast. Du möchtest uns vergeben. Wenn wir mit unserer Schuld zu dir kommen, dann möchtest du uns aufrichten, dann möchtest du uns vergeben, dann möchtest du alles wegmachen. Danke, dass du das auch tust. Aber Herr, danke, dass wir uns auch deine Liebe nicht verdienen müssen, indem wir uns anstrengen und auch so auf den Kopf stellen oder was auch immer, gut genug sind, um zu dir zu kommen. Nein, Jesus, du hast schon alles getan und wir dürfen einfach so kommen, wie wir sind. Und wir dürfen einfach in deine Gegenwart treten. Herr, ich finde das, ja, das ist so, so unwahrscheinlich groß, was du da für uns gemacht hast, Jesus. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns beschenken möchtest. Danke, dass du so viel mehr für uns vorbereitet hast. Und Herr, ich möchte bitten, dass du uns vergibst, da wo wir denen das, wenn es irgendwie so ernst wird, wenn wir was tun sollen, wenn wir dir da vielleicht doch nicht wirklich das zutrauen, wie wir es manchmal sonntags morgens in Lieder singen und was es manchmal so schwer ist, im Alltag umzusetzen. Aber danke, dass du da bist und dass du uns überraschen möchtest mit deiner Gegenwart, ja, und mit dem, was du für uns vorbereitet hast. Und danke, dass du gute Pläne für uns hast. Danke, dass wir wirklich mit dir zusammenleben dürfen und einfach von dir erwarten dürfen, dass du dann noch mehr tust. Wir kommen und tun das Wenige, was wir können, und du willst was Großes daraus machen. Jetzt möchte ich bitten, dass wir das immer wieder erfahren und erleben, wie du das vermehrst, wie du das gebrauchst, was wir dir bringen können. Und danke, dass du viel, viel mehr hast, als wir es uns ausdenken können, Herr. Und du bist echt so gut, Jesus. Amen.